Ja, ich freue mich ganz besonders heute auf die neue Folge, denn ich habe einen tollen Gast, Dr. Nico Rönnpagel. Und mit ihm spreche ich über Achtsamkeit in Kunst und Kultur. Mein Name ist Daniel Rieber und ich nehme euch gerne mit auf die Suche nach dem Hier und Jetzt. Heute geht es um das Thema Kunst und Kultur und vor allem geht es darum, wie Achtsamkeit dabei helfen kann, eine neue Perspektive zu entwickeln. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich vor ein paar Jahren, das muss jetzt so 5 oder 6 Jahre her gewesen sein, in einer Kunstausstellung für abstrakte Kunst war. Und ich bin durch diese großen Räume gegangen und habe mir die Bilder angeguckt und habe versucht, ja, die Bilder zu verstehen. Also ich habe überlegt, warum hat der Künstler genau diese Farbe gewählt? Und was will mir diese Form sagen? Und warum endet die Form schon hier und ist nicht ganz rund oder nicht ganz symmetrisch? Und habe dann versucht, die Bilder zu bewerten. Das Bild ist wirklich gelungen, das Bild gefällt mir nicht so sehr und so weiter. Und irgendwann bin ich mir so auf die Nerven gegangen mit diesem Bewerten und diesem darüber nachdenken, dass ich einfach beschlossen habe, die Augen zu schließen, einmal durchzuatmen. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich die Augen wieder öffne, dann will ich gar nicht darüber nachdenken, ob mir das Bild gefällt oder nicht. Ich möchte es nicht bewerten und ich möchte vor allen Dingen auch keine voreingenommene Einstellung dazu haben, sondern offen für das sein, was da ist. Und als ich die Augen aufgemacht habe und vor diesem riesengroßen Bild stand, habe ich auf einmal gespürt, wie das Bild in mir so ein Gefühl von Enge und ein bisschen auch von Angst und Bedrücktheit hervorgerufen hat. Und das ist etwas, was mir vorher gar nicht bewusst war. Und von dem Moment an, also ich bin jetzt immer noch nicht der größte Fan von abstrakter Kunst, aber von dem Moment an habe ich wirklich eine neue Perspektive auf das Thema entwickelt und bin da sehr, sehr dankbar für. Und genau deshalb freue ich mich auch so auf dieses Gespräch, das ich mit Nico geführt habe. Nico habe ich kennengelernt vor etwa einem Jahr. Wir saßen bei der Mindfulness-Tagung der Quadriga direkt nebeneinander und haben dann lustigerweise in der Pause festgestellt, dass unsere Arbeitsplätze auch direkt Haustür an Haustür sind. Und wir haben erste Projekte zusammen gemacht und haben ganz, ganz viel vor fürs nächste Jahr, aber dazu erzähle ich euch ein andermal. Heute geht es um Achtsamkeit, um Kunst, um Kultur, ein bisschen um Musik und vor allen Dingen geht es um Nico. Und bevor wir ins Interview springen, noch kurz in eigener Sache. Wenn ihr Lust habt, diesen Podcast zu unterstützen, dann abonniert ihn, zum Beispiel bei iTunes oder bei Spotify. Hinterlasst gerne eine Rezension oder eine Bewertung und fühlt euch auch eingeladen, bei Facebook oder bei Instagram die Seite zu liken. Und ganz besonders freue ich mich natürlich über Kommentare oder über Mails. Und wenn ihr Lust habt, schickt mir einfach, was sind eure Themen? Was begeistert euch? Was beschäftigt euch? Wo habt ihr vielleicht noch Fragen? Und dann kann ich mich bei den nächsten Folgen darum kümmern. Okay, dann viel Spaß beim Hören. Schön hier zu sein mit dir, Nico.
Das ist total klasse, hier zu sein, Daniel. Ja.
Ich glaube, ich erkläre mal kurz, was hier ist. Wir sind in Brandenburg. Im Coconet, das steht für?
Co-working, co-living in nature, Coconet.
Genau, ganz spannendes Projekt, haben auch die Gründer kennengelernt. Es ist quasi ein altes Gutshaus mitten in Brandenburg, in der Natur und dient so als Ort, wo Freelancer, Unternehmen, Digital Nomads, wie man so schön sagt, sich treffen können, arbeiten können und tatsächlich auch eine längere Zeit hier verbringen können.
Und wir sind natürlich zur besten Zeit des Jahres hier oder zumindest haben wir die Blüte dieser Jahreszeit. Wir sind an einem super goldigen Herbsttag hier heute und gestern war es super vernebelt und kalt und wir hatten noch eine extra Jacke an und unsere Hände haben gefroren und heute sitzen wir in der prallen Sonne am frühen Nachmittag unter den Gold rot, orange, gelben Blättern, die runterrieseln und wir haben uns sogar unsere Schuhe ausgezogen und ja. Sind
und ich habe Nico
hier.
Gebeten, nicht so viel mit den Füßen zu machen, weil, mach mal einmal. Ja, ich glaube, das hört man nachher in der Aufnahme. Ja, und gerade strahlt die Sonne auf uns und gestern war es wirklich kalt. Wir waren gestern noch in der Sauna.
Und im Anschluss bin ich auch noch leicht in den Karpfenteich im Dunkeln gesprungen, der jetzt vor uns liegt. Gar nicht mehr so appetitlich aussieht wie letzte Nacht, aber es war klasse.
Ja, genau. Wir sind tatsächlich zum Arbeiten hierher gekommen. Wir machen ja, haben ein Programm entwickelt für Mindfulness in Unternehmen und haben uns 2 Tage Auszeit gegönnt, um dran zu arbeiten und jetzt im Anschluss das kleine Interview zu machen. Aber in dem Interview geht es gar nicht um unser Programm, sondern da geht es tatsächlich um das, was du so machst. Und für die, die dich noch nicht kennengelernt haben, vielleicht ein paar Worte, was du gerade machst, was so dein Hintergrund ist und was du mit Mindfulness am Hut hast.
Also ich beschreibe mich jedes Mal anders. Und insofern nehmt das nicht zu ernst, was ich jetzt sage, aber lasst es trotzdem zu. Ich bin jemand, der verschiedene Welten integriert und zusammenbringt. In mir und auch in meinem äußeren Leben. Da flog gerade ein Blatt gerade auf Daniels Stirn und blieb kleben. Sehr romantisch. Also jemand bin ich, der verschiedene Welten zusammenbringt. Und das zeigt sich in meiner Biografie zum Beispiel so, dass ich auf der einen Seite meine akademische Ausbildung habe. Also ich bin ursprünglich trainierter Gymnasiallehrer für Kunst und für Theater und bin dann nach dem Studium an der Kunsthochschule, nach dem Staatsexamen nach Australien gegangen und habe dann noch auch einen Master of Art and Design Education gemacht. Und dann hat sich die Promotion angeschlossen. Da habe ich zur Rolle von Spiritualität im Kunstmuseum geforscht und mich also auch wissenschaftlich befasst, was passiert, wenn ich meditiere, wenn ich mich bewege, wenn ich in meinem Körper bewusst bin. Auch was passiert im Gehirn, wenn ich kontempliere. Und kenne somit die Welt der Forschung. Mhm. Auch international, war auf Konferenzen, habe da zugehört, habe selbst präsentiert zu diesem Thema, vor allem auch im Bereich Achtsamkeit in Bildung und Hochschulbildung. Habe dazu auch in Australien die erste Konferenz mitorganisiert zur Rolle von Mindfulness Practices in Higher Education. Und das ist also so die eine Seite, das ist so mehr die intellektuelle, nerdige, wissensgierige, ja, dialogische Seite. Und dann gibt es auch noch meine andere Seite, da wo mehr mein Herz ist und mein Körper. Und das ist meine eigene Praxis. Seitdem ich 16 bin, bin ich auf der Reise. Wer bin ich? Was ist Bewusstsein? Was ist Schöpfung? Was ist Kosmos? Was ist Sein? Und die letzten gut 15 Jahre habe ich mich intensiv täglich mit verschiedenen kontemplativen Methoden auseinandergesetzt. Und ich benutze kontemplativ so als Kernbegriff, als Umbrella-Term sozusagen für Body-Mind-Practices, für Achtsamkeitstechniken, für Meditation. Und habe erstmal 5 Jahre Kundalini-Yoga gemacht und dann sehr dedicated Ashtanga-Yoga und auch ab Beginn viel in Stille gesessen, mit Buddhismus mich auseinandergesetzt und Vipassana-Retreats gemacht und solche Dinge. Aber auch ganz viel gelernt über Tanz als Medizin, als kontemplative Praktik und habe da weltweit mit Superlehrern über 500 Workshops und Klassen getanzt und mich bewegt und Tanz als vor allem 5 Rhythms, 5 Rhythmen als Karte für innere Selbsterkundung genutzt. Und dann habe ich auch noch meinen Hintergrund in Natur erleben und eher schamanistische Tradition, wo es um Krafttiere geht, um Verbundenheit mit der Natur, um auf Bäume klettern und unsichtbar werden und solche Dinge. Und ich bringe das so zusammen. Ich versuche diesen kritischen, wissenschaftlichen Geist und die äußere Form zusammenzubringen mit der tieferen Reise nach Sinn und Sein und Transformation.
Was ja sehr zum Zeitgeist gerade passt. Das heißt so, wie fernöstliche und westliche Welt zusammenwachsen und man so das Best of Both Worlds nutzt. Also Wissenschaft auf der einen Seite und dann ja tausende altes Wissen und Intuition und Spiritualität auf der anderen Seite.
Ja, es ist super spannend, the best of both worlds. Also es ist eine Faszination in beidem, in der Erfahrung, aber auch in die Erfahrung, die wir haben, verstehen lernen und durch verschiedene Perspektiven verstehen lernen, durch verschiedene Frameworks interpretieren lernen Und da gibt es auch verschiedene wissenschaftliche, nicht nur philosophische Methoden. Und das ist schon spannend, das zusammenzubringen, weil das einfach Horizont erweitert. Möglichen Dialog mit neuen Menschen, mit neuen Gruppen und mit sich selbst eröffnet.
Ich habe dich ja kennengelernt, vor einem Jahr ungefähr, auf der Konferenz von der Quadriga. Das war Mindfulness-Tagung.
Ja, ganz genau.
Und wir saßen nebeneinander.
Wir haben uns direkt nebeneinander gesetzt, ja.
Und danach dann Dialog angefangen und uns getroffen. Und damals hast du vor allem für das Forum for Meditation in Neuroscience viel gemacht. Und was ich so spannend fand, als ich deine Businesskarte hatte, war diese Kombination aus Meditation and Neuroscience.
Du hast recht, dass diese Stiftung, für die ich festgearbeitet habe und jetzt noch eher als Freelancer Projekte mache, bringt es ähnlich so wie ich in meiner Biografie zusammen, indem sich Form for Meditation and Neuroscience nennen. Also einmal diese innere Praxis, die Meditation, und dann Neuroscience. Mhm. Und in diesem Moment fliegt ein Schwarm Gänse hoch am Himmel über uns hinweg. Das hört man sicherlich, also es ist einfach köstlich, hier zu sein. So immersed in nature.
Ja, ich freue mich auch darüber, dass es so gut klappt. Bisher, glaube ich, jedes meiner Interviews immer so ein schöner Moment.
Ja, und das ist auch so symbolisch. Wir sind in der Natur, aber wir sprechen von Gesellschaft, wir sprechen von Transformation, von Innovation. Ja, wir waren in den letzten Tagen hier und haben uns viel auch über Digitalisierung, über Artificial Intelligence, über Challenges, Pressure und so weiter unterhalten. Aber wir sind in der Natur. Wir grenzen es nicht ab. Ja, wir versuchen diese Integration. Wie kann ich beides sein, beides wertschätzen, beides kritisch betrachten und produktiv zusammenbringen?
Spannender Aspekt. Und das passt ja auch gut zu den Projekten, die du gemacht hast. Du versuchst ja, die Idee von Mindfulness in verschiedene Kontexte zu bringen, also in Institutionen. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
Genau, zum Beispiel an der University of New South Wales in Sydney, wo ich 6 Jahre war und promoviert habe, da hatte ich auch 5 Jahre so eine kleine Dozentenstelle und habe jede Vorlesung konsequent mit einer kleinen Achtsamkeitsübung begonnen. Ich habe das nie Mindfulness oder Meditation oder so genannt, sondern einfach Let's Check In, Let's Arrive. Und das war dann einfach sowas wie gemeinsam auf den Atem achten oder ein Body Scan oder irgendwie so Yoga-Haltung, so eine Tree Pose oder kurz sich einfach mit dem Nachbarn austauschen oder irgendwie automatisch so ein paar Kritzeleien machen, um einfach gemeinsam anzukommen. Also so ein Moment der Stille, der Entschleunigung, der Sammlung, in die Bildung zu bringen, ja, in die gemeinsame Erfahrung von Lernen. Das ist also ein Feld, wo ich gearbeitet habe. Bildung und vor allem Hochschulbildung. Und dann gibt es noch diesen Bereich der Kunst und vor allem des Kunsterlebens. Also nicht so sehr Kunst schaffen. Ich habe mich mehr spezialisiert auf Erleben von Kunst, so Art Experience oder Arts Appreciation und da besonders auf den Museumskontext. Und dazu habe ich ja auch promoviert und geschaut, was ist denn die Rolle von ganzheitlichen Ansätzen, von meditativen, achtsamkeitsbasierten Ansätzen im Museum, um Kunst zu erleben. Und nach der Promotion, die habe ich so vor 4 Jahren abgeschlossen, lag das Ganze etwas still und hat geruht und vor einem Dreivierteljahr flammte diese Idee wieder auf in so einer Vision und ich arbeite momentan an einigen Projekten, die damit zu tun haben. Zum einen, das ist eine Collaboration mit einem Freund und Kollegen aus Sydney, mit dem ich auch zusammen ein Buch veröffentlicht habe zu dem Thema. Das heißt The Mindful Eye, also die achtsamen Augen und Wortspiel auch das achtsame Ich. Zu dem Thema von kontemplativen Ansätzen in Kunstvermittlung an Universitäten. Mit dem arbeite ich auch jetzt daran, Mindfulness, Body-Mind-Practices, Playfulness ins Museum zu bringen. Ja, und
wenn ich da mal gerade einhaken darf, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten. Ich konnte lange Zeit nicht viel mit Kunst anfangen, weil ich immer versucht habe, Kunst mit dem Kopf zu verstehen und zu interpretieren. Also gerade abstrakte Kunst. Und irgendwann, vor ein paar Jahren, habe ich auch schon mich mit Meditation und so beschäftigt, habe ich einfach mal bei einer Ausstellung versucht, gar nicht nachzudenken, sondern einfach zu gucken, was passiert da in mir? Also wie wirkt etwas auf mich? Bin ich verwirrt? Wirkt etwas bedrückend? Löst es irgendwelche schönen Gefühle aus? Sehnsucht? Solche Dinge halt. Und da habe ich eine ganz neue Perspektive auf Kunst für mich entdeckt, nämlich nicht die intellektuelle, analytische Perspektive, sondern eher die gefühlte, emotionale Perspektive. Geht das auch so ein bisschen in die Richtung von dem, was du machst?
Es geht vor allem in die Richtung, wenn du sagst, so ein bisschen raus aus dem Kopf, raus aus dem Intellekt, sondern rein in den Körper, rein ins Herz, rein ins Fühlen, rein ins Erleben. Selbst ich, der sich seit 15 Jahren professionell mit Kunstvermittlung befasst, wenn ich in ein Museum gehe oder in irgendeine Ausstellung, fällt es mir immer noch schwer, was mache ich hier eigentlich? Wie bewege ich mich? Wie gehe ich damit um? Lese ich das Material? Lese ich die kleinen Wall Signs? Was mache ich hier eigentlich? Wie kann ich hier sinnstiftend sein? Alle sagen, das ist sowas Cooles, das ist so ein besonderes Kunstwerk, aber es berührt mich nicht wirklich. Und ich glaube, wir haben in der Schule, an Unis, durch in der Regel auch unsere Familie und Freunde und Gesellschaft nicht gelernt, Kunst nochmal so ganz experimentell anders neu zu erleben. Und raus aus diesem Ohr, ich muss Kunst verstehen. Und verstehen heißt häufig, ich muss es irgendwie intellektuell verstehen, also wissenschaftlich. Wo kommt es her? Was ist die Bedeutung? Was wollte der Künstler sagen? Und mir geht es ja darum, wirklich Kunst zu nutzen, um coole Erfahrungen zu haben. Ja, also gerade vorgestern war ich in einem Museum, wo wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, in Berlin. Und dann kamen ein paar Studierende, und das waren irgendwie Fotografiestudenten, und haben diese Art and Meditation Tour, die ich dort einmal pro Woche anbiete, mitgenommen. Und wir haben uns jeder vor sein eigenes große Porträts, Fotografieporträts gestellt und dann tiefen Atem genutzt und irgendwann mit dem Kunstwerk, mit dieser Person, die auf dem Foto ist, zusammen geatmet, während wir Augenkontakt gehalten haben mit der Person in dem Foto. Für ungefähr 10 Minuten, also ziemlich lang. Und diese drei Studenten, die da waren, die waren so hin und weg, die waren so berührt, die waren auf der einen Seite ganz ruhig, kannten Achtsamkeit in dem Sinne noch nicht, waren ganz ruhig, aber waren auch ziemlich aufgelöst, dass sie auf einmal Kunst anders erfahren haben, einfach was Neues ausprobiert haben. Es ging nicht darum, ey, wir gehen jetzt eine halbe Stunde in diese Ausstellung und lernen was über den Künstler, lernen was über den Inhalt der Kunst, lernen was über das Museum. Nein, erstmal damit anfangen, wow, ich erlebe etwas, und ich erlebe etwas im Körper, ich erlebe etwas im Herzen. Daran bin ich interessiert. Ja. Damit zu spielen einfach, Kunst als so Schlüssel oder als Safe Space, um zu experimentieren, um Dinge anders und neu zu erleben.
Ich durfte ja einmal schon Gast sein, das bin ich ja mal eingeladen. Das ist in dem Me Collectors Room in Mitte in Berlin. Mhm. Und immer mittwochs um 18 Uhr, glaube ich, oder?
Das ist korrekt, ja, ganz genau.
Sehr gut, also könnt ihr euch gerne mal anschauen, gibt es auch ein Facebook-Event zu, glaube ich.
Genau, wenn nicht auf der Website vom Me Collectors Room bei dem Programm, da ist das auch mit aufgelistet, ja.
Genau, und ich kann ja mal aus meiner Perspektive erzählen, als jemand, der sich nicht mit Kunst beschäftigt, aber einfach mal Interesse dran hatte. Also wir sind dort hingekommen, so um 18 Uhr, waren so 7, 8 Leute, glaube ich. Und das Erste, was wir gemacht haben, uns in Kreis aufgestellt und Augen geschlossen und erstmal angekommen, geatmet und uns so ein bisschen gelöst von dem, was war vorher, was wird später sein, und wirklich im Hier und Jetzt sein. Und dann hast du uns Aufgaben gegeben. Ich glaube, unsere Aufgabe war in Zweiergruppen, dass der eine die Augen geschlossen hat und dann vor Bildern immer einmal ganz kurz für eine Sekunde die Augen aufgemacht hat und dann wieder zum nächsten Bild geführt wurde. Also so, als würde man einen Snapshot machen, ne? So einen kleinen Schnappschuss. Und das Spannende ist halt, dass man sich sehr intensiv mit Bildern beschäftigen kann, indem man, wie du gesagt hast, 10 Minuten davor steht, aber auch gucken kann, was passiert, wenn ich nur eine Sekunde es auf mich wirken lasse. Und nach hat man dann so 10 Schnappschüsse oder so gesammelt. Und dann ist auch spannend die Frage, was davon ist in Erinnerung geblieben? Woran erinnere ich mich? Was hat mich bewegt? Und dann sind wir nochmal zu dem Bild gegangen, was uns am meisten bewegt hat, haben uns das nochmal angeschaut. Und für mich war es eine ganz spannende Erfahrung, weil ich überhaupt nicht wusste, was mich erwartet. Und ich da tatsächlich einfach mal eine ganz andere Perspektive, eine radikal andere Perspektive als sonst hatte. Kein Hintergrund über die Bilder, keine Informationen, auch gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, sondern wirklich nur so eine Sekunde. Und dann ist man wieder für eine Minute in der Dunkelheit mit geschlossenen Augen und kann das so reflektieren und drüber nachdenken, was hat das gerade in mir gemacht. Genau, vielleicht erklärt das noch dem einen oder anderen Hörer das besser, was da passiert.
Ja, danke, Daniel. Und zum Museum an sich, ich finde, das ist ein spannender Ort in unserer Gesellschaft. heute, weil das Museum, und das war auch eins meiner Findings von meinem PhD, ist so eine Art Entschleunigungsraum. Mhm. Wenn wir im Museum sind, dann machen wir nichts anderes. Wir checken eigentlich nicht unser Smartphone. Ja? Wir können gerade keine Kartoffeln waschen. Ja? Wir können nicht in den Spiegel gucken, im Sinne von uns abschminken oder so. Da bin ich dann einfach. Da ist ein weißer Raum und da ist die Kunst und da bin ich ziemlich auf mich zurückgeworfen. Ja, es ist eben so ein säkularer Raum für experimentelle, für existenzielle Fragen eigentlich. Also es ist nicht spirituell, aber es ist möglich, trotzdem an tiefe existenzielle Fragen von Sein zu gehen. Das war so eins meiner Outcomes von meiner Forschung. Mhm. Ja, dass viele, viele Pädagogen und Museumsbesucher das so als so Entschleunigungszone sehen, das Museum. Und dort existenzielle, tiefe Erfahrungen machen können und Fragen stellen, Erlebnisse haben können, ohne dass es dogmatisch eine bestimmte religiöse oder spirituelle Form haben muss oder irgendwas vorgegeben ist. Ja, und diesen Raum in unserer Gesellschaft, wo so viel los ist, so viel Farben und Form und Geräusche und Bewegungen die ganze Zeit, sei das nun 2D über unsere Devices oder auch in der Alltagsgroßstadt, dieser Raum, den einfach noch mehr zu nutzen, dann dieses Potenzial von dieser Stille, von dieser Bereinigung irgendwie zu nutzen, wirklich, damit ich mich ein bisschen tiefer spüre, das finde ich spannend. Mhm.
Ich lasse jetzt bewusst gerade ein bisschen Stille.
Ja.
Das waren jetzt 2 gute Beispiele für Institutionen, wo du Achtsamkeit integriert hast oder kontemplative Methoden. Das eine war Universitäten und Schulen, das andere war Museen. Und ein anderes Thema, was du ja machst, ist auch Konzerte. Und da habe ich tatsächlich 2 Tickets für Samstag, da werde ich mit meiner Freundin hin, in der Siemens Villa, die neue Philharmonie. Und da machst du eine angeleitete Stille am Anfang. Vielleicht magst du da noch ein bisschen zu erzählen.
Ganz genau. Und dieses Projekt kam in der Tat zustande über das Forum for Meditation and Neuroscience. Der Gründer des Forums ist auch der Besitzer der Siemens Villa mit dem angrenzenden Konzertsaal. Und ich habe diese Verbindung hergestellt zur neuen Philharmonie Berlin. Das sind die jungen Profi-Nachwuchsmusiker, die also auch etwas offener sind für Experimente. Und am Anfang von einem Konzert, gerade bei der klassischen Musik, wenn ich irgendwie in die Philharmonie gehe oder so, kommen 3000 Leute an, reden mit ihrem Nachbarn, haben noch 1000 Dinge im Kopf, dann geht die Ouvertüre los, und dann geht das Stück los. Puff. Anstatt zu sagen, okay, alle sitzen, wir nehmen uns erstmal gemeinsam einen Moment des Ankommens. Ja, wir spüren unseren Körper, unseren Atem, zentrieren uns und öffnen vielleicht auch ganz bewusst nochmal unsere Ohren, ja, bereiten uns vor für das Erleben von Klängen. Und dann in diese Stille hinein, in diese Ruhe vielleicht, beginnt die Musik zu spielen. Das ist die Grundidee. Und das wird an diesem Samstag, das erste Mal stattfinden. Die neue Philharmonie wird aller Voraussicht nach 4 Konzerte in dieser Spielzeit 2018-19 dort im Konzertsaal anbieten, wo es jedes Mal zu Beginn diese geleitete Stille, so nenne ich es jetzt mal, geben wird. Und das ist also eigentlich ein Experiment auch. Das ist ein Prototype. Mhm. Das ist was Neues. Das gibt es so in Deutschland noch nicht. Auch dieses Museumsprojekt, das gibt es in Deutschland so noch nicht. Und wenn das gut läuft mit der neuen Philharmonie, ist es sehr gut möglich, das nächstes Jahr auch auszuweiten. Ich habe unter anderem auch gute Kontakte zum Rundfunksinfonieorchester Berlin. Also das ist ein Top-Orchester eben mit Profimusikern, die auch im Konzerthaus und in der Philharmonie spielen. Und mit denen werde ich auch dieses Jahr schon kleine Workshops fürs Publikum geben, wie ich durch Achtsamkeit tieferes Musikerleben erleben kann. Und wenn das alles mit der neuen Philharmonie gut läuft, kann es gut sein, dass wir ab nächstem Jahr was Größeres auch mit dem gesamten Publikum des Rundfunksinfonieorchesters machen.
Ja. Spannend, ja. Und wir haben es am Anfang schon erwähnt, wir haben ja gemeinsam ein Programm entwickelt für Unternehmen, das wir auch schon mit den ersten Startups und Unternehmen in Berlin einsetzen. Und wie, wenn du das mal überträgst, so deine Erfahrungen aus dem wissenschaftlichen Kontext, aus dem universitären Kontext, aus der Kultur, Museen, Konzerte, wie kann man das Wissen, was du da hast, anwenden auf Unternehmen? Gerade auf moderne Unternehmen, innovative Unternehmen, wo jeden Tag alles drunter und drüber geht, man sehr schnell sich verändern muss, adaptieren muss, neue Trends und so weiter.
Ja, du sagst es selber, wir leben in einer Zeit radikaler Veränderung. Die Gesellschaft ist nicht mehr so, wie sie vor 100 Jahren war und auch nicht, wie sie vor 30 Jahren war. Das gilt für Bildung, das gilt für Institutionen wie Kunstmuseen oder Orchester. Insofern brauchen wir neue Sichtweisen und auch neue Methoden, wie wir mit den neuen Situationen umgehen können, mit den neuen Realitäten umgehen können. Ja, also früher haben wir in der Bildung, ne, Lehrer vorne und alle Schüler hinten, und dieses Modell gibt's eigentlich immer noch als dominantes Modell. Und das funktioniert nicht mehr so. Und genauso ist es auch mit Unternehmen, mit Startups, mit NGOs. Die sind alle plötzlich in so einem Feld radikaler Neuheit und Ungewissheit. Und wir haben in den letzten Tagen häufiger darüber gesprochen, über diese Themen, die dazu beitragen, zu dieser radikalen Veränderung und Unsicherheit, wie Digitalisierung, Technisierung, Beschleunigung, größere Competition. Da stellt sich einfach die Frage, was haben wir für Tools, um damit umzugehen, um nicht Opfer von diesen Veränderungen zu werden, sondern eine gewisse Kühnheit zu behalten, eine gewisse Klarheit, eine gewisse Herzlichkeit, ein gewisses Mitgefühl für selbst, für mein Umfeld und auch für die größere Schöpfung zu etablieren, zu leben. Ja, und da glaube ich, dass ich nenne es ja kontemplative Praktiken, also Praktiken, die mich sensibilisieren für Wahrnehmung, für mein eigenes Erleben, dass die dort sehr hilfreich sein können. Ja, die mich also öffnen. Letzten Endes geht es um Öffnung. Ich möchte meine Sinne öffnen, ich möchte meinen Körper öffnen, ich möchte mein Herz öffnen, ich möchte präsent sein. Und viele von diesen Erfahrungen, die wir heutzutage machen, gerade durch Technologien, die sind eher ein Kleinmachen, ein Zusammenziehen. Wenn wir unsere kleinen Computerbildschirme angucken, ja, auf unseren Telefon, dann ist das eigentlich ein Kleinmachen. Wir denken, wir sehen dadurch die Welt, tun wir auch intellektuell, kognitiv, aber nicht unbedingt als Verkörperlichung oder als emotionale Erfahrung. Ja? Es ist also so viel so ein Zusammenziehen, es ist Angst, ein Misstrauen, diese Unsicherheit, die da ist, anstatt eine Entspannung zu haben, ein sich öffnen. Und viele von diesen achtsamkeitsbasierten Methoden können mir helfen, in so einen Zustand von Entspannung, Akzeptanz, Ausdehnung und Öffnung zu gehen. Indem ich nämlich immer realisiere, wenn ich mich zusammenziehe, ja, und dann entscheide, okay, was mache ich jetzt mit diesem Impuls, der kommt des Zusammenziehens, weil ich irgendwie Angst habe oder so, wie gehe ich damit jetzt um? Atemzug zu nehmen und zu sagen, okay, ich bleibe, oder auch bewusst zu sagen, ich ziehe mich zurück.
Ja, okay, danke. Das war sehr spannend. Wir genießen jetzt die Sonne noch hier ein bisschen, solange wir noch den goldenen Herbst haben. Und dann freuen wir uns auf den Winter mit Gemütlichkeit zu Hause und viel Zeit für Bücher lesen über Achtsamkeit und vielleicht auch ein bisschen Netflix gucken.
Ja, und ich bin einfach hin und weg, wie unvorhersehbar alles ist. Also gestern wirklich dieses trübste, kälteste Wetter, und jetzt sitzen wir hier mit T-Shirt und hochgezogenen Hosen und sind in der Mitte von diesem Indian Summer, und es sind noch irgendwie Libellen und ein Schmetterling flog hier eben rum. Es ist, wir wissen nie, was kommt. Und vielleicht ist auch das, dieses Selbstmitgefühl, das anzunehmen, was ist. So ist es heute. Wo kann ich mich rein entspannen und das Positive eben sehen? Es annehmen, wie es wirklich jetzt gerade ist. Das Leben bis ins volle Kosten.
Die perfekten Abschlussworte. Wenn euch das Coconut interessiert, der Coworking Space, in dem wir gerade sind, dann verlinke ich das nochmal in den Shownotes. Und wenn ihr mehr über Nico erfahren möchtet, dann könnt ihr auf seine Webseite gehen. Die ist auch in den Shownotes und er wird es jetzt nochmal ins Mikrofon sagen.
Ja, die Website ist einfach nicoroenpagel.com. Das ist Nico, N-I-C-O und Roenpagel mit R-O-E-N-P-A-G-E-L.
Klasse. Vielen Dank.
Danke, Daniel. Super.